Ja, was löst es in dir aus, wenn du an das Bild von einer Braut und einem Bräutigam denkst? Vielleicht macht es dich dankbar, auch wie Daniel das gesagt hat, weil du auf eine grundsätzlich glückliche Ehe, eine grundsätzlich glückliche Ehe erleben darfst. Vielleicht seufzt du innerlich aber auch auf, weil da vielleicht mal ein verliebtes, glückliches Brautpaar war, aber mittlerweile dieses Miteinander alles andere als harmonisch ist. Vielleicht gar nicht wirklich mehr ein Miteinander ist. Vielleicht fühlst du bei dem Gedanken aber auch eine große Schwere, weil es momentan so weit weg scheint, dass du irgendwann mal eine Braut oder ein Bräutigam sein könntest. Vielleicht löst dieses Bild aber auch eine gewisse Nervosität in dir aus, weil es vielleicht das Thema Hochzeit gar nicht mehr so weit weg ist. Merkt ihr, wie unterschiedlich, was Unterschiedliches dieses Bild von einer Braut und einem Bräutigam in uns auslösen kann? Und ich vermute ganz schwer, es könnte nicht nur Verschiedenes auslösen, es löst auch jetzt in diesem Moment bei uns ganz viel Verschiedenes aus. Und jetzt wird die Gemeinde, jetzt werden wir als Gemeinde in der Bibel mit genau so einer Braut verglichen. In der Bibel lesen wir, dass wir als Kirche, als Miteinander, dass wir wie eine Braut sind. Lasst uns entdecken an diesem Morgen, was für ein starkes, aber auch ziemlich herausforderndes und vor allem auch sehr ermutigendes Bild das ist. Und zuerst gehen wir dazu weit in die Vergangenheit. Wir gehen viele, viele Jahre zurück. Wir gehen mehr als 700 Jahre vor Christus zurück. Also über 2700 Jahre gehen wir in die Vergangenheit. Zu dieser Zeit gab es Menschen, da gab es ein Volk, das eigentlich ganz bewusst mit Gott leben wollte. Sie glaubten an Gott. Und sie wollten mit diesem Gott leben. Jetzt, wenn wir die Geschichte von diesen Menschen, von diesem Volk dann lesen und in der Bibel nachlesen, dann merken wir sehr bald, das war ein permanentes Hin und Her. Das war so eine On-and-Off-Beziehung, so ein Auf und Ab. Mal gab es Zeiten, da waren sie sehr eng mit Gott unterwegs und dann gab es wieder Zeiten, da waren sie sehr distanziert. Ja, teilweise hatten sie sich sogar abgewendet von Gott. Und immer wieder lesen wir, wie sie ohne Gott leben wollten, teilweise sogar andere Götter sich gesucht haben und teilweise ein Leben geführt haben, das eigentlich dem widersprach, was Gott ihnen mal als Tipp mitgegeben hatte, wie ein gutes und friedliches Leben miteinander gelingen kann. Und trotzdem suchte Gott immer wieder die Nähe zu seinen Menschen. Auch wenn die Menschen untreu waren, Gott blieb treu und hat seine Menschen, sein Volk nicht verlassen. Und in genau so einer Zeit, als sich die Menschen wieder einmal sehr, sehr stark von Gott abgewendet hatten, meldet sich Gott jetzt eben in dieser Zeit auf eindrückliche Art und Weise wieder bei seinen Menschen. Gott hatte dem Propheten Hosea einen Auftrag gegeben, dass er seinen Leuten etwas ausrichten soll. Und einen kurzen Ausschnitt davon wollen wir jetzt zusammen anschauen. Aufgrund der Wortwahl lese ich die zwei Verse zuerst aus der alten Luther-Übersetzung und danach noch in einer moderneren. Zuerst Luther, da steht, da lässt Gott dem Hosea sagen, was er den Menschen ausrichten soll. Ich, Gott, will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und jetzt, wie gesagt, wir lesen es noch in einer etwas moderneren Sprache, der genau gleiche Abschnitt. Ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein. Und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. Was für eine faszinierende Zusage. Was für ein besonderes Versprechen, was für ein krasses Versprechen von Gott. Gott braucht dieses Bild, diesen Vergleich von einem Brautpaar. Und er sagt, schau, ich will mich mit dir verloben. Ich will dir ein Versprechen geben, dass ich dir treu sein will. Dass du derjenige oder diejenige bist, mit der ich mein Leben leben möchte. Und das sagt Gott in einer Zeit, in der sich die Menschen und er, das Volk Israel und er, ganz und gar nicht gemeinsam auf einer Wolke 7 befunden haben. Im Bild gesprochen, die Braut, die hat sich in dieser Zeit mit sehr vielen anderen Männern herumgetrieben und war ganz und gar nicht treu. Was muss Gott für den Menschen empfinden, dass er sich trotzdem, dass er sich trotz unserer Untreue mit uns verloben will? Was muss das für eine Liebe sein? Was müssen wir Menschen Gott wert sein? Jesus hat in der Zeit, als er auf der Welt gelebt hat, viele Geschichten, sogenannte Gleichnisse, erzählt. Und ein ganz kurzes solches Gleichnis möchte ich euch vorlesen. Matthäus 13, auch wieder eine kurze Geschichte, zwei Verse ab Vers 45. Da sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Die Beziehung zu Gott, dieses Verbundensein mit Gott, ist die größte Perle, das konkurrenzlos Wertvollste, das wir Menschen erleben oder haben können. So sehr, dass es sich lohnt, alles andere diesem Miteinander hinten anzustellen. Und das Erstaunliche, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Gott. Daniel hat es vorhin im Interview kurz angetönt. Dieses Miteinander mit uns, diese Beziehung zu uns Menschen, zu dir und zu mir, das war und ist ihm so wichtig, das war und ist ihm das Wichtigste auf dieser Welt von seiner Schöpfung. Es war und ist ihm so wichtig, dass er sich selbst in Jesus dafür hingegeben hat, dass das möglich ist. Ich möchte mit euch einen Abschnitt aus Epheser lesen. Und eigentlich geht es in diesem Bibeltext um Ehepaare, also um menschliche Ehepaare, so wortwörtlich gemeint. Aber da finden wir eine ganz spannende Aussage und die wollen wir zusammen anschauen. Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Das ist ein Aufruf an uns Männer. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Jesus hat alles gegeben, er hat sich selbst hingegeben, sich und sein ganzes Leben. Und zwar für jeden von uns. Und warum? Weil jeder von uns in seinen Augen eine ganz kostbare Perle ist. Eine Perle, für die er bereit war, alles hinzugeben, alles herzugeben. In Gottes Augen bist du eine kostbare Perle. In Gottes Augen bist du eine wunderschöne Braut. Du bist von Gott geliebt. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass er mit dir eine Verbindung haben darf, eine Beziehung, eine Verbundenheit, die nicht einmal durch den Tod getrennt werden kann. Im Gegenteil. Und darum lasst uns jetzt die Vergangenheit verlassen und in die Zukunft schauen. Und auch da schauen wir uns nochmal einen Bibeltext an, Offenbarung 19. Wir gehen nochmal zurück, was wir am Anfang schon gehört haben, ab Vers 6. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott. Oh, warte, jetzt bin ich verrutscht, glaube ich. Doch, stimmt. Ihr dann dauert das, hä? Sorry. Nochmal. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert, er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Schreiber der Offenbarung, der diese Zeilen verfasst hat, Johannes, hatte von Gott einen Einblick bekommen in das, was uns nach dieser Zeit hier auf der Welt erwartet. Um in diesem Bild zu bleiben, als Braut von Jesus erwartet uns ein ganz, ganz großes Hochzeitsfest. Gottes großartiger Plan, in Ewigkeit mit uns Menschen verbunden zu sein und in absolutem Glück gemeinsam zu leben, das wird Realität werden. Und auf diesen besonderen Tag dürfen wir uns schon heute freuen. Klar, wir dürfen natürlich auch heute schon Gemeinschaft mit Gott haben. Dann aber, wenn dieses große Hochzeitsfest sein wird, dann werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Da wird kein Schleier mehr vor dem Gesicht sein, nichts. Da wird seine vollkommene Liebe alles prägen und durchdringen. Da wird nichts anderes mehr Platz haben. Was für eine Vorstellung. Der Spruch, das Beste kommt zum Schluss, der mag vielleicht eine billige Floskel sein oder vielleicht auch einfach ein Titel von einem unterhaltsamen Film, aber aus biblischer Sicht müssen wir sagen, ja, wir leben tatsächlich auf das Beste hin. Das Beste kommt noch. Und trotzdem macht uns dieser Vergleich der Braut deutlich, dass wir nicht einfach nur auf ein besseres Jenseits warten. Der christliche Glaube ist nicht einfach nur ein billiger Trost, um das heute ein bisschen besser zu ertragen zu können. Nein, wir sind schon heute seine Braut. Und damit kommen wir jetzt noch zur Gegenwart. Und zuerst ganz kurz zu dieser Liebesbeziehung mit ihm, da werden wir nicht gezwungen. Niemand wird gezwungen, aber Jesus lädt uns alle ein. Jeder Einzelne, egal wie deine bisherige Geschichte vielleicht aussieht. Er lädt dich ein, seine Braut zu sein. Das reine weiße Kleid oder die weiße Kleidung hat er für uns bereitgelegt. Da ist alles erledigt. Diese weißen Kleider sind bereit. Und wir dürfen uns schon heute und jetzt auf dieses große Fest vorbereiten. Wir haben das vorhin gelesen in Vers 7, seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Wenn ich an die Monate vor dem Hochzeitsfest von meiner Frau Jessie und mir denke, dann an die Monate vorher, dann war da schon der Fokus sehr auf diesem großen Hochzeitstag. Da erinnere ich mich noch sehr gut. Wir haben in diesen Monaten vor der Hochzeit auch ein Stück weit auf diesen Tag hingelebt. Wir hatten da dieses klare Ziel vor Augen, dieser Tag. Und einiges in dieser Vorbereitungszeit, das war einfach schön, das war toll, das hat Spaß gemacht, war pure Freude. Und gewisse Vorbereitungen waren aber auch nicht ganz so prickelnd. Die waren teilweise anstrengend und mühsam und man musste gewisse Dinge erledigen. Das war nicht so cool, aber es hat einfach dazugehört, damit dieses Fest dann stattfinden kann. Das musste einfach sein. Und ich glaube, das ist auch ein Gedanke, den wir uns im übertragenen Sinn mitnehmen dürfen. Als Gemeinde, als Nachfolger von Jesus leben wir auch auf diesen großen Tag hin, auf diesen großen Hochzeitstag hin. Aber bis es soweit ist, dürfen wir uns auch vorbereiten. Und ja, da gibt es vielleicht auch Vorbereitungen, die machen nicht so viel Spaß. Aber sie gehören dazu. Und darum möchte ich zum Abschluss anhand 4 Begriffe aufzeigen, wie und wo wir uns, du dich vielleicht für dieses große Fest vorbereiten kannst. Vorbereiten, sodass wir dann zu einer wunderschönen Braut werden können, ohne Falten, ohne Runzel, alles wunderbar. Und übrigens, ich glaube, diese 4 Stichworte, die sind auch eine Hilfestellung für unsere, wie soll ich sagen, menschlichen Ehepaare, für unsere menschlichen Ehen. Ich denke, diese 4 Begriffe, die helfen uns über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken und genauso auch um unsere Ehebeziehung zu unseren Partnern nachzudenken. Der erste Begriff, Freude. Jesse und ich, wir waren 1,5 Jahre verlobt, auf den Tag ganz genau. Jesse mag Zahlen, mag Termine. Das hat wunderbar gepasst, ich habe auf das geachtet. Wir lieben das und in dieser Zeit, in diesen 1,5 Jahren und auch vorher schon, habe ich in Basel gelebt und studiert. Und Jesse hat in Zürich gearbeitet und gelebt. Gesehen haben wir uns also jeweils am Wochenende. Und diese gemeinsamen Zeiten, die waren toll, die haben wir genossen, immer wenn wir uns da gesehen haben. Aber dieses elende Tschüss-Sagen nach dem Wochenende, boah, ich hab's gehasst. Das war so doof. Oft war schon der halbe Sonntag irgendwo innerlich ärgerlich, weil ich wusste, jetzt kommt dann dieses blöde Tschüss sagen. Wenn ich an unsere Verlobungszeit denke, dann denke ich auch immer daran, dass ich mich damals wirklich riesig auf diesen einen Tag gefreut habe, ab dem wir uns nicht mehr dieses doofe Tschüss sagen müssen. Auf diesen Tag, an dem wir nicht mehr uns verabschieden müssen, auf diesen Tag habe ich hingelebt. Und das Wissen, dass dieser Tag kommt, der hatte Einfluss auf unsere Verlobungszeit. Vers 7 haben wir vorhin gelesen, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Ja, dieser Moment, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, das wird ein Moment der Freude. Das wird ein Moment der puren Freude werden. Nie mehr Tschüss sagen. Jesus immer unmittelbar bei uns. Für uns heute noch gar nicht wirklich vorstellbar. Aber auch schon heute dürfen wir uns auf diese Zukunft freuen. Und diese Zukunftsfreude darf schon unser Leben im Hier und Jetzt prägen. Wie sieht es um deine Freude aus in Bezug auf deine Beziehung zu Jesus? In Bezug auf diese Zukunft, die uns erwartet? Die gute Nachricht von Jesus, das wird oft als die frohe Botschaft bezeichnet. Es ist wirklich eine frohe Botschaft. Und das darf in mir und in uns als Gemeinde auch Freude wecken. Lasst uns darum immer wieder ganz bewusst davon reden, dass wir auf eine wunderbare Zukunft hinleben dürfen. Und lasst uns dadurch diese Vorfreude auch immer größer werden lassen. Und darum wollen wir auch Gottesdienste feiern, in denen wir uns freuen, wo wir fröhlich sind. Wir haben ein wunderbares Ziel, eine Wahnsinnsperspektive. Das darf man spüren, das darf man sehen, gerade auch zum Beispiel am Sonntagmorgen. Das Zweite, Liebe. Dieses Bild der Braut und des Bräutigams macht uns unmissverständlich klar, Jesus wünscht sich eine Beziehung zu jedem von uns. Und nicht nur irgendeine Beziehung, er wünscht sich eine Liebesbeziehung. Denn völlig klar, eine Ehe basiert auf Liebe. Eine Ehe ohne Liebe ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Eine Liebesbeziehung zu Jesus. Und jetzt sind wir doch ganz ehrlich, ich glaube, hier dürfte der eine oder andere innerlich seine Mühe damit haben. Vielleicht einige Männer, vielleicht nicht nur, es geht nicht um Klischees, aber bei allem Wissen um die Bildhaftigkeit dieses Vergleichs, aber sich als Braut von Jesus zu fühlen, sich zu verstehen, eine Liebesbeziehung zu Jesus zu pflegen, ganz ehrlich, fällt dir das leicht? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere hier innerlich irgendwo an gewissen Grenzen stößt. Und natürlich meint eine Liebesbeziehung zu Jesus keine in dem Sinn romantische oder sogar erotische Beziehung. Und vielleicht lohnt es sich darum, einen ganz kurzen Gedankengang zu machen, was Liebe denn bedeutet. Liebe bedeutet laut Definition eine starke Zuneigung und Wertschätzung. Es geht um ein Gefühl, aber nicht nur ein Gefühl, es geht auch um eine Haltung tiefer Verbundenheit. Echte Liebe will nicht den persönlichen Profit und sich auf Kosten des anderen bereichern, sondern Liebe will entgegenkommend tätig sein und diese Liebe zeigen. Ende der Definition. Wie steht es um deine Liebe zu Jesus? Wie steht es um deine Verbundenheit mit Jesus? Wie lebst du diese Beziehung zu Jesus? Der dritte Begriff, vertraute Gemeinschaft. Es gibt ja ganz unterschiedliche Beziehungen. Es gibt kollegiale Beziehungen, es gibt freundschaftliche Beziehungen, es gibt familiäre Beziehungen, es gibt Liebesbeziehungen. Und wir stimmen bestimmt alle zu, die tiefste, die innigste, die vertrauteste zwischenmenschliche Beziehung ist eine Beziehung, in der sich zwei Menschen gegenseitig völlig öffnen. Mit allem drum und dran, inklusive auch dem körperlichen Aspekt. Nach Gottes Idee soll diese Zweierbeziehung zwischen einer Frau und einem Mann, diese Liebes- oder eben, wir nennen sie mal Ehebeziehung, der Ort sein, an dem die engste und intensivste und vertrauteste Beziehung zwischen Menschen stattfindet. Eine Beziehung, die aber nicht nur für sich selbst da ist, sondern in der auch Platz für Neues ist, wo Liebe geschaffen werden kann, wo Leben entstehen kann. Der Vergleich in der Bibel, dass wir eine Braut sind, zeigt uns, dass Gott, eben wie schon erwähnt, es geht hier nicht um eine erotische Verbindung, das sucht er nicht zu uns, aber trotzdem sucht er eine ganz enge und vertraute Beziehung zu uns. Und das bedeutet, ich darf mein Innerstes Jesus mit Jesus teilen. Ich bin eingeladen, mich ihm zu öffnen. Ich muss keine Rolle spielen. Ich muss keine Maske tragen. Ich darf sein, wie ich bin. Dort, wo Menschen sich tief vertrauen, kann Großartiges entstehen. Und ich glaube, das betrifft auch auf die Beziehung mit Gott zu. Wenn wir Gott unser Vertrauen schenken, wenn wir Jesus unser volles Vertrauen schenken, ich denke, da kann Großartiges passieren. Wie steht es um deine Verbundenheit mit Jesus? Bist du ihm vertraut oder ist das eher eine distanzierte Beziehung? Und der vierte Begriff, der letzte, ein wesentliches und ganz zentrales Merkmal einer Ehe ist die Treue. Eine Ehe ohne Treue nimmt Schaden. Und ohne den Willen, einander treu sein zu wollen und sich dafür auch einzusetzen für diese Treue, wird die Ehebeziehung zumindest innerlich, wenn nicht auch äußerlich, kaputt gehen. Und auch wenn wir dieses Bild wieder auf die Beziehung von uns zu Jesus übertragen, als Braut von unserem Bräutigam sind wir aufgefordert, Jesus treu zu sein. Wie steht es um deine Treue zu Jesus? Was gibt es oder was duldest du in deinem Leben, dass, wenn du ehrlich mit dir selbst bist, du eigentlich sagen musst, hey, das eigentlich trennt mich das eher von Jesus. Es bringt eine Distanz zwischen Jesus und mich. Welche Dinge in deinem Leben tun deine Beziehung zu Jesus nicht gut? Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz an den ersten Bibeltext erinnern aus Hosea. Auch wenn wir untreu sind, Gott bleibt uns treu. Auch wenn wir untreu waren, wir dürfen zu Jesus umkehren. Er erwartet uns mit offenen Armen. Denn dieses Versprechen hat er schon lange vor unserer Zeit fest getroffen. Wie möchtest du dich vorbereiten? Wie kannst du dich vorbereiten auf diesen großen Tag? Oder vielleicht, wie solltest du dich vorbereiten auf diesen großen Tag? Ich darf dich einladen, wir werden jetzt gleich eine Lobpreis- und Anbetungszeit miteinander feiern. Und das, wir feiern das heute als so eine Art Rendezvous mit Jesus. Wir haben sogar einen gedeckten Tisch, wo wir mit Jesus einen Moment verweilen dürfen. Und ich lade dich ein, nutze diesen Moment, um ganz persönlich mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Es ist ein ganz persönlicher Moment für dich als Einzelperson und gleichzeitig ist es auch ein Moment, den wir gemeinsam als Gemeinde, als Kirche in der Nähe von Jesus verbringen können. Und wer möchte, ist eingeladen, während dieser Zeit eben zu diesem Abendmahlstisch zu kommen. Und wir wollen dieses Abendmahl heute unter genau diesem Blickwinkel feiern. Noch lange bevor wir uns für Jesus entschieden haben, dass wir mit Jesus leben wollen, hat er sich entschieden, sich mit uns zu verloben. Er hat alles gegeben, sein Leben gegeben, damit am Ende diese Zeit, dieses große Hochzeitsfest mit dir und mir möglich sein wird. Und mit dem Abendmahl wollen wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Und wir wollen den Moment auch nutzen, um uns vielleicht neu auf diesen kommenden Tag vorzubereiten. Ich lade dich ein, rede mit Jesus, was für dich dran ist. Vielleicht hast du noch nie persönlich eine Entscheidung getroffen, diese Verlobungsanfrage von Jesus anzunehmen. Vielleicht ist heute der Moment da, wo du Jesus Ja sagen kannst. Wo du dich im Bild gesprochen mit Jesus verloben kannst. Vielleicht ist einer dieser vier Gedanken für dich mit dabei, der dich angesprochen hat. Dann rede mit Jesus darüber. Wie sieht es aus mit deiner Freude? Hast du Freude, wenn du an deine Beziehung zu Jesus denkst, an das, was kommt? Wie sieht es mit deiner Liebesbeziehung zu Jesus aus? Bist du Jesus vertraut? Ist das eine vertraute Gemeinschaft? Oder wo merkst du, wo gibt es Dinge zu ändern, wo gibt es Dinge, treu zu Jesus zurückzukehren. Wer das Abendmahl nicht feiern möchte, muss das selbstverständlich nicht tun, der darf gerne an seinem Platz bleiben. Ich lese uns die Worte, die Jesus gesagt hatte, bevor er das Abendmahl damals mit seinen Freunden gefeiert hat. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hat dir gesagt, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit dir das Passamahl, das Abendmahl zu feiern. Und ich glaube, Jesus sehnt sich auch mega danach, jetzt einen Moment mit dir zu haben, mit dir das Abendmahl zu feiern. Ich möchte beten und dann lade ich dich in die Zeit ein. Ja, großer Vater im Himmel, was für eine unfassbare Liebe musst du für mich, für uns Menschen haben. Zu einer Zeit, wo die Leute, die eigentlich mit dir unterwegs waren, als sie dir den Rücken zugekehrt haben, hast du ein Versprechen abgegeben. Du hast eine Verlobungsanfrage rausgegeben. Du hast gesagt, hey, ich verlobe mich mit diesen Menschen in alle Ewigkeit. Und das Versprechen hat dir einiges gekostet, nämlich dein Leben. Du hast alles dafür hergegeben. In Jesus hast du dein Leben gelassen, damit das möglich ist. Du hast das gemacht, damit jeder, der jetzt da ist oder auch via Livestream zuschaut und mit dabei ist, dass wir dafür Brut sein von dir als Bräutigam. Und du hast sogar für die Kleider gesorgt, für das weiße, reine Kleid, das wir dürfen anziehen. Du hast alles erledigt. Und meine Aufgabe, das, was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte mich vorbereiten. Ich möchte mich vorbereiten auf das grosse Fest, auf das, was wir herleben. Und dann möchte ich dich bitten, dass du uns aufzeigst mit deinem Heiligen Geist, was dran ist bei jedem Einzelnen. Zeig uns auf, wo wir etwas tun können, was wir Praktisches tun können, auf dem Weg Richtung Hochzeitsfest zu dir. Amen.